Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht.
Hi ihr Lieben da draußen, ich freue mich heute mal wieder für euch mit der Jana zusammen eine Folge raushauen zu können. Viel Spaß dabei und sag Hi Jana.
Hi Alex, danke, dass ich heute schon wieder da sein darf.
Ja, das war der Plan. Wir hatten uns Gedanken gemacht vorher. Eigentlich wollten wir uns auch ein bisschen vorbereiten und über das Thema Aufhören reden, was ja bei mir ja auch genau mein Thema ist, was die letzte Zeit mich umtreibt und auch das, was ich schon geleistet habe. Hab ja auch noch das Ding mit den Zigaretten am Start, ne? Bin ja immer noch am Rauchen. Also Aufhören, Megathema. Aber irgendwie hat sich jetzt auch ein neues Thema nochmal reingedrängt, sage ich mal. Das Leben passiert halt neben dem, was man da so plant, und ist ein mindestens genauso großes Thema, und zwar Schmerz. Ja, und ich denke, dass die beiden auch absolut zusammenhängen. Weil wenn man aufhört, zum Beispiel Substanz XY zu konsumieren, mit der man halt auch gut verdrängt hat, wird es nicht lange dauern, bis auch der Schmerz, den man dann verdrängt hat, sich Platz macht oder seinen Weg findet. Und dann beginnt es halt auch, wie gehe ich da damit um? Und kann ich das zulassen? Und wir beide wissen ja eigentlich, wenn der Schmerz kommt, wird es eigentlich erst richtig interessant. Da hat man dann die Chance, Glaubenssätze sich anzuschauen. Oder ich sag mal schön, das habe ich in letzter Zeit öfters mal benutzt, das Wort, das Monster unterm Bett. Da sieht man es dann mal wieder. Ja, ich habe ja schon in den letzten Episoden auch so ein bisschen von meinem Schmerz erzählt. Da ging es ja viel auch um, dass ich Ruhe oder ein Ziel gesucht habe. Und das war erkannt dann halt alles im Kopf, obwohl die Fakten natürlich draußen heute immer noch die gleichen sind wie vor einer Weile. Nur habe ich da halt auch einen Prozess gehabt und kann da anders da momentan mit umgehen. Magst du mal ein bisschen so erzählen, was dich gerade so umtreibt? Du hast ja auch ein bisschen so mit Schmerz gerade.
Ja. Ja, ich hatte ich habe ja über Weihnachten auch noch mal oder eigentlich ja letztes Jahr im Herbst auch noch mal angefangen, so ab und zu Alkohol zu trinken und habe dann aber schnell auch wieder gemerkt, eigentlich tendiere ich viel zu schnell dazu, den wieder als Ersatzdroge zu nutzen. Und als es dann so im Winter einfach eklig wurde und grau und ich mag das sowieso gar nicht, also ich tendiere wirklich so, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Winterdepression.
Ganz viele, glaube ich.
Ja, also, absolut.
Geht mir auch so.
Ist auch einfach ätzend. Ja. Grau.
Und dann die Leute, die immer so sagen, ja, das Winter ist doch auch schön und so. Ja, klar, wenn ich in Österreich bin,
ja, genau,
beim Skifahren und so, da ist das mega. Ja, bei uns ist halt einfach nur nass schön und kalt und keine Sonne.
Ja.
Schwierig. Na gut.
Ganz schwierig.
Also ich fühle da voll mit dir.
Oh, das ist schön.
Also hast du da ein bisschen kompensiert?
Genau, ich habe kompensiert und habe dann aber das tatsächlich super schnell gemerkt, weil ich dann halt ja auch so dachte, naja, ich erzähle ja meinen Klienten was ganz anderes, was man macht, wenn man merkt, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Und hatte direkt so dieses, dass ich mich so ertappt gefühlt habe, ne? Dass ich direkt so dachte, Alter, was bist denn du für ein Vorbild?
Ja.
Und
ich sag mal, dann, als Lehrer geht man auch nochmal in einen ganz anderen Prozess rein.
Ja, total. Total, das, tatsächlich.
Merke ich ja, und das war auch das Ziel mit dem Podcast und so. Also man kann dann sich noch schlechter anlügen und man ist ja auch dann ein Stück weit, man fühlt sich dann auch den Leuten, die einem zuhören, ein bisschen verpflichtet. Also man will ja keinen verarschen, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Und ja, deshalb habe ich dann tatsächlich auch direkt gedacht, so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich merke, dass es mich auch, dass auch ganz schnell wieder so diese Gedanken kommen, ne? So, wenn du morgens aufstehst, so, ach ja, heute Abend trinke ich jetzt aber keine Tasse Glühwein. Und dann so über den Tag verteilt kommt irgendwie so, ach ja, so eine Tasse Glühwein kannst du ja ruhig trinken.
Ja, oder wenn du sagst, dann heute nicht, dann überlegst du, naja, dann wartest du halt bis zum Samstag, aber machst schon wieder so ein Deal mit dir aus oder so.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also so dieses klassische kleine Suchtmonster, das da direkt wieder aufgetaucht ist, wo ich halt echt auch so direkt dachte, so nee. Genau darauf habe ich einfach gar keinen Bock mehr und ich fühle mich so viel besser ohne.
Ja.
Und habe es dann tatsächlich auch einfach gelassen. Habe dann ganz klassisch nach der LNK macht das in all seinen Büchern, dass du praktisch das letzte Mal noch so feierst.
Mhm.
Das macht er auch in dem Endlich Nichtraucher, sagt er nämlich auch, du sollst das Buch lesen und sollst währenddessen noch richtig, richtig ordentlich weiterrauchen.
Okay, umso mehr da bin ich auch noch nicht so richtig weit gekommen. Ich habe bisher gekauft, ne?
Ah, ja, voll gut.
Aber hab schon angefangen.
Voll gut. Ja, und er sagt ja auch, du sollst schön weitermachen bis am Ende und dann hast du am Ende so ein Ritual und dann bist du frei. Und dieses, dann bist du frei, das zelebrierst du. Und genauso habe ich das dann auch wieder gemacht. Also ich habe das Buch Endlich ohne Alkohol auch schon mal gelesen.
Okay.
Obwohl jetzt Alkohol so nie so mein Thema war, aber ich dachte halt immer, ich weiß ja, wie das läuft mit der Sucht.
Ja.
Und mit der Suchtverschiebung und habe damals auch, als ich das erste Mal aufgehört habe zu kiffen, auch schon gedacht, so schwer auf Alkohol zu trinken und hatte dann aber irgendwann so dieses, ach jo, kannst ja mal. Aber im Endeffekt ist genau das halt wieder passiert, ne?
Ja,
dann habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Habe es zelebriert an Silvester, habe bis um 12 Uhr habe ich noch Sekt getrunken und dann war es so, und das lasse ich jetzt im alten Jahr, ciao. Und es war Punkt 12 Uhr, wir waren draußen und eine Freundin hat halt wieder Sekt eingeschanken, so zum, ja, wir stoßen an aufs neue Jahr und es war direkt in mir so, danke.
Okay, also durchgezogen.
Und voll durchgezogen und ich war total fein damit und es war so ein gutes Gefühl und ich habe es noch nicht eine Sekunde vermisst. Und ich dachte halt am Anfang so, ich mache auf jeden Fall den Januar. Und gucke mal, wie sich das so anfühlt. Und es hat sich halt ganz schnell so angefühlt nach, ich brauche keinen Alkohol mehr. Und es ist einfach, ich brauche es einfach nicht. Und ich möchte
vorhin, wo du gesagt hast, mit dem, wie sich das so anbahnt, ne, mit diesem, dass du halt dann, weil deine Lieblingsdroge nicht geht, nimmst du halt das, was ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und Alkohol geht halt immer. Ist zwar nicht so toll, aber dann trinke ich halt und dann merkst du, dass da aber auch dieses Konsumding durchkommt oder dieses Selbstmedikament, diese Selbstbehandlung da mit dem Stoff Alkohol. Im Endeffekt ist das ja so, wo du gesagt hast, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Da hatte ich zum ersten Mal den Impuls, du verlierst ein Stück weit wieder deine Selbstbestimmung.
Ja.
Und jetzt, wo du das sagst, ist das ja der absolute Akt an Silvester gewesen, gerade auch mit, es ist jetzt 3 Minuten nach, du hast gesagt, da ist Break, hast du dir deine Selbstbestimmung halt zurückgeholt.
Ja.
Und das ist ja dann wieder ein sehr, wie soll ich sagen, kann auch dann wieder befriedigend oder erhebend sein.
Ja, absolut.
So, ne? Es ist dann kein Verzicht, sondern die Entscheidung, da du dich halt kennst, dir deine Selbstbestimmung nicht nehmen zu lassen, egal von welcher Substanz.
Ja. Ja, und das ist auch das, was bei mir bei allen, bei allen Substanzen so das größte vorherrschende Gefühl ist und einfach dieses Freiheitsgefühl, diese Selbstbestimmung, einfach zu wissen, ich entscheide, was ich tue, ich entscheide, wie mein Tag aussieht und nichts von außen, ich meine, klar, natürlich, also und ich sage das, trotz, dass ich verheiratet bin und trotz, dass ich ein kleines Kind habe, ich habe mich noch nie in meinem Leben so frei gefühlt. Weil ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, das ist etwas von außen, was mir, was ich nicht selber gewählt habe. Weil ich meine, ich entscheide mich ja nicht aktiv dazu, drogenabhängig zu werden.
Ja. Das ist eine super Gratwanderung, finde ich. Und es ist einfach, du kannst ein und dieselbe Sache machen, aber mit einer anderen Haltung ist es halt genau das Gegenteil, obwohl es für einen anderen aussieht wie das Gleiche. Weil früher hat man davon gesprochen, ja, ich will frei und selbstbestimmt sein und ich entscheide, wann ich welchen Rausch habe und das lasse ich mir auch von niemandem. Aber wenn du halt mal erkannt hast für dich, dass du halt nicht der Typ bist, der das frei und selbstbestimmt macht, sondern wo sich dann immer irgendwas aufdrängt und die Wiederholung steht schon da und du bist am Kompensieren, ist es halt genau das Gegenteil, dass dann das frei und selbstbestimmt sein ist. Ich entscheide mich gegen die Substanz, weil die nimmt mir meine Selbstbestimmtheit.
Ja.
Das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob man eine Suchterkrankung hat oder so einen Weg da reingegangen ist oder ob man jetzt 16 ist und hat damit nichts noch am Hut, ne, und hat da noch keine Abhängigkeitserkrankung entwickelt oder so. Das ist halt der Unterschied, wie denke ich darüber?
Ja.
Und das Selbstbestimmte ist dann quasi, ich lasse mir von keiner Substanz irgendwie meine Freiheit klauen.
Ja.
Ja. Trotzdem hast du ja gesagt, ich mache erst mal im Januar. War jetzt nicht so gewesen, dass du sagst, ja, für den Rest meines Lebens oder sowas, wo dann auch viele so einen Knoten in den Kopf kriegen, ne?
Ja, Hilfe, genau, Hilfe. Weil das mache ich tatsächlich bei nix. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich, also von meinem Herzensgefühl her ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, es ist für den Rest meines Lebens, aber ich weiß es nicht. Ich denke immer, es können sich so viele Dinge im Leben einfach auch ändern. Was soll ich jetzt sagen, was ich in 50 Jahren vielleicht tue oder nicht tue? Oder, also ich will einfach gar nicht so krass, dass so erstens, Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das Herz ist halt einfach komplett im Jetzt.
Ja.
Und im Jetzt ist im Jetzt für immer.
Ja.
Trotzdem wirst du nicht sagen, in der Woche ist das und das, weil dann sagt dir das Herz, das sage ich dir dann, wenn die Woche ist. Aber jetzt ist das so. Und das ist dann für immer in dem Moment. Wo dann ein Problem mitkriegt, ist halt der Kopf, weil der rechnet halt immer vor und zurück und setzt alles in Relation. Und dann wird es erst auch richtig kompliziert.
Ja, das stimmt.
Oder schwierig.
Und also ich habe auch immer so das Gefühl, dass wenn ich so sage, ich will nie wieder Drogen nehmen oder ich mache das nie wieder, dass dann viel eher nochmal so eine Stimme vielleicht durchkommt. Ach ja, für immer ist doch irgendwie, kann man ja so auch nicht sagen. Und ich habe halt gemerkt, indem ich das einfach so offen lasse, habe ich einfach auch keinen Druck, dass ich entweder was einhalten muss oder dass da irgendwie nochmal so eine Stimme kommt, die mich da versucht auszutricksen oder so, weil es irgendwie, es ist, also für mich,
ich finde, für immer hört sich auch nicht selbstbestimmt an.
Nee.
Entschuldigung. Weißt du, das ist so für immer, ist schon mit der Kopfgeficke.
Ja.
Was ist denn für immer? Keine Ahnung, vielleicht werde ich morgen vom Bus überfahren. Bleib doch im Jetzt. Und das ist schon wieder richtiges Kopfgeficke für immer. Deswegen heißt es ja auch immer so, ne? Nur für heute oder für die Stunde bei so vielen AAs oder irgendwie was. Und das hat auch schon seinen Sinn. Und ich sag mal, die Ebene, wo wir auch connected sind oder reden gern drüber, das Herz ist halt im Jetzt. Oder wenn du meditierst, findet es im Jetzt statt. Und du kannst im Jetzt ein Gefühl aufbauen von einer Freiheit oder Erfülltheit, dass du das absolute Gefühl hast, das ist für immer. Und trotzdem kannst du nicht sagen, was ist in einem Monat.
Ja.
Weil da kommt halt vielleicht auch schon wieder das Leben und mit den Prozessen, dass wenn du halt dann ja immer cleaner wirst, immer sauberer bist, dass dann einfach auch wieder die Glaubenssätze hochkommen und du dir was angucken darfst, was du halt vorher nicht musstest, und dann wirst du wieder mit Schmerz konfrontiert.
Genau das. Genau das ist auch passiert.
Ja, das bleibt nicht aus.
Ja.
In der Theorie oder eigentlich auch in der Praxis wissen wir ja, dass genau da die Heilung liegt und der Weg ist. In dem Moment, wo das alles hochkommt, geht es, glaube ich, einfach darum, mutig zu sein, das zuzulassen und sich das Monster unter dem Bett angucken zu wollen, vielleicht auch mit ihm ein Gespräch zu führen, um heilen zu können, sage ich jetzt mal. Und wenn du es nicht schaffst, da mal drüber hinauszugehen, bleibst du halt hängen in deiner Entwicklung, ne?
Ja.
Und da sind wir schon wieder beim Kopf. Kopf hat die Aufgabe Schmerzvermeidung, Lust gewinnen.
Ja.
So, der will das nicht. Aber wenn du da halt hängen bleibst, dass du das nicht willst und nicht machst, ja, da hast du halt viel mehr Schmerz und viel mehr Probleme langfristig oder mittelfristig.
Ja. Beides, würde ich behaupten. Ja, total. Ja.
Also, was ich mir auch gedacht habe, ich komme mir manchmal auch ein bisschen blöd vor, diese Extreme, wenn du so tief aufschlägst und dann in einen Prozess kommst und irgendwie ein paar Wochen später aus deinem Herzen heraussprichst und irgendwie das alles für dich transformieren konntest, es wird das nächste Level kommen, wie so eine Zwiebelschale.
Mhm.
Und ich habe da manchmal auch so das Ding, ja, da darf man gar nicht so drüber reden, weil die denken, du hast voll einen an der Waffel, so. Alle zwei Monate wechselst du von ich bringe mich jetzt um zu lass uns alle in unser Herz gehen und also die Welt ist super und der Schmerz hat mich dahin gebracht, dass ich jetzt alles toll finde, jetzt mal blöd gebabbelt, sage ich mal. Ne?
Ja,
aber dann denkst du, ja, das kann ich der Welt nicht zumuten und ich werde selber auch unglaubwürdig. Aber dafür möchte ich jetzt halt mal eine Lanze brechen, dass das echte Leben ist. Und wer hat uns erzählt, dass das nicht in Ordnung ist, dass alles so flach sein muss und die Ausschläge nach oben und unten dürfen nur so und so sein, weil sonst wird es unangenehm für die anderen.
Ja.
Das sind alles falsche Glaubenssätze, das sind alles Sachen, die dich krank machen und nicht gesund.
Absolut.
Also vielleicht kannst du das auch so ein bisschen nachempfinden, dieses das ist jetzt aber alles irgendwie zu krass. So, du musst dich jetzt erst mal zusammenreißen. Es ist halt Sommer und Winter und manchmal ist es halt auch ganz schnell irgendwie.
Absolut. Also ich habe tatsächlich auch oft das Gefühl, dass ich fühle mich manchmal wie das Wetter.
Hm.
Also ich weiß noch, als ich das erste Mal, also in meinem ersten, sag jetzt mal, seelischen Breakdown. Das war so ein Sommer, wo ganz krass oft das Wetter gewechselt hat und genau so ging es mir. Und ich habe so oft immer gedacht, das ist total irre. Ich fühle mich genau wie das Wetter.
Mhm.
Es war wirklich, jeder Tag war wie ein gefühltes neues Leben so. Und jeder Tag war einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und ich dachte immer nur so, oh Gott. Und ich habe immer irgendwann angefangen, die Tage zu zählen und dann die Wochen zu zählen, wo ich nicht mehr geweint habe. Mhm. Oder die Tage zu zählen. Ja doch, eigentlich habe ich immer die Tage gezählt, an denen ich nicht geweint habe. Und irgendwann wurden die Abstände dann halt länger und länger und länger. Und ich dachte halt irgendwann auch so, oh Gott. Jetzt im Nachhinein denke ich manchmal so, ich glaube, das war ganz schön anstrengend, auch so für mein Umfeld. Und ich denke mir das heute auch immer noch, aber...
Ich bin da voll bei dir. Und trotzdem glaube ich, dass wir dürfen das niemandem zumuten. Und du sollst ja linear sein und nicht so heftig, ja, nicht zu heftig, ja, in gar keine Richtung, auch nicht hoch. Das ist halt alles total ungesund. Und ich habe auch so Absolut. Das Gefühl gehabt, ich fühle viel zu viel.
Ja? Ich meine das gar nicht negativ, dass es anstrengend ist für mein Umfeld. Weil ich glaube, dass die einfach nur manchmal damit überfordert sind, gerade weil die meisten das ja nicht ausleben. Und ich aber mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, dass ich dadurch voll das Vorbild geworden bin. Weil vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, weißt du was, ich hatte letztens eine Situation, in der ich irgendwie so innerlich total am Arsch war. Und dann habe ich dran gedacht, was du letztens in irgendeinem Post geschrieben hast, wie gut es tut zu weinen. Und dann habe ich einfach alles rausgelassen und habe geweint. Und das fand ich so schön, weil ich halt gedacht habe, ja, voll geil.
Dafür halt, möchte ich halt auch uns allen Mut zusprechen. So, das ist alles okay. Ja. Und genau das auch zu zeigen, wie krass sind die Ausschläge. Und jetzt weine ich und morgen lache ich und alles ist gut, weil das ist halt Menschsein.
Ja.
Bei mir war das so, ich habe auch als junger Mensch gedacht, ich fühle viel zu viel, bei den anderen ist das gar nicht so, weil du erlebst sehr kontrollierter, sage ich jetzt mal, und ich weiß ja, was in mir abgeht. Und dann habe ich auch gedacht, also, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich einfach einen an der Waffel habe, aber eher so nicht wirklich verrückt, sondern diese Emotion, diese Heftigkeit in mir, diese Gegensätze, alles ist in mir. Ja, du musst dich mal entscheiden, bist du jetzt der oder bist du der? Nein, ich bin halt alles und ich kann es selber gar nicht unbedingt regulieren und das soll man auch gar nicht regulieren, weil ich glaube, es geht eher darum, in einen Fluss zu kommen.
Ja.
Du sagst es, hast es mir gesagt und ich habe mir das echt auf die Fahne geschrieben, das in dem Moment anzunehmen, wie es ist und nicht zu werten und vor allen Dingen um Gottes Willen es nicht wegzumachen.
Ja.
Weil du verlierst die Chance, dir das Monster unter dem Bett anzuschauen und es ist halt nicht nur ein Monster. Ja. Von daher nutzt die Chance und guckst dir an und ich glaube halt auch ganz viel mit uns Drogis, sage ich mal so. Man lernt sich damit zu regulieren und zu verdrängen und hat dann die idiotische Vorstellung, ja, so passe ich besser in die Welt. Es ist einfach nur krank, ne?
Ja.
Und vorher haben halt gedacht, ja, wenn man sich so extrem verhält oder so extrem ist, das wäre krank. Aber da ist halt die Welt einfach ein bisschen verdreht oder wir haben sie verdreht wahrgenommen oder es ist jetzt einfach an der Zeit, das wieder richtig zu stellen.
Ja. Total. Und auch total spannend, dass du das auch sagst, weil ich weiß noch, dass für mich auch so eine der Erkenntnisse war, dass es total irrsinnig ist, in einer Welt funktionieren zu wollen, die einfach krank ist.
Mhm.
Also so, wenn man unser
Leistungsgesellschaft,
sieht, ne? Diese Leistungsgesellschaft,
ja.
Wie kaputt das die Menschen macht, wie krass kaputt das die Menschen macht und warum mache ich mich kaputt, um da drin zu funktionieren? Es interessiert ja keine Sau. Es interessiert wirklich niemanden am Ende, dass du dein Leben geopfert hast, nur damit du in dieses Leistungsbild passt und
deine Lücke wird mit dem Nächsten geschlossen, der dann dran kaputt geht. Und das tut mir so gut, auch dass du das so sagst, weil das war auch was immer, wo ich dann gedacht habe, ja, ich bin einfach halt zu schwach und die anderen reißen sich halt mehr zusammen und was stimmt nicht mit mir, dass ich da keinen Bock drauf habe. Natürlich gab es auch die Seite, wo ich einfach nur rebelliert habe, habe gesagt, fickt euch, und mal mit Leuten zusammen im besetzten Haus gesessen und haben abgelästert über die Idioten, über die Spießer. Aber es gab auch natürlich Phasen, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe es probiert und ich bin 3-Schicht Akkordarbeiten gegangen, habe gutes Geld verdient. Ich habe mir da die Männer angeguckt, wo ich weiß, die arbeiten schon seit 20, 30 Jahren an ihrer Maschine. Im 3-Schicht-Akkordsystem ich gefühlt wie ein Alien, weil ich mir gedacht habe, wie kann der das, ohne sich jetzt irgendwie zu erhängen? Ich habe dann auch ab und zu halt Krankzeiten gehabt und als mein Vertrag da ausgelaufen ist, war ich dann auch weg. Und trotzdem habe ich nicht verstanden, wie die das überhaupt über Jahrzehnte so hinbekommen. Weiß auf verdienen und war dann der Umkehrschluss, mit stimmt was nicht. Ich bin zu schwach oder und ich würde es halt heute genau umgekehrt sehen, dass das nicht menschenwürdig ist im Endeffekt und vor allen Dingen auch nicht, wenn du siehst, wie viele Stunden du da in der Woche arbeitest, dann musst du noch schlafen, dann musst du noch putzen, einkaufen, was weiß ich was machen. Was du dann an Freizeit noch hast, diese Balance stimmt halt auf gar keinen Fall. Und mir tut es halt einfach gut, wenn du das halt auch so erlebt hast.
Absolut.
Weil uns haben sie ja erzählt, ja, du bist halt faul oder was weiß ich was, keine Ahnung.
Ja.
Es ist halt pervers einfach nur.
Es ist total pervers und ich weiß auch, dass, also ich hatte auch ganz lange den ganz krassen, also das war so einer von den Glaubenssätzen, die gefühlt mein Leben dominiert haben, Liebe gegen Leistung.
Mhm.
Und ich bin nur gut, wenn ich leiste. Und das hat dazu geführt, dass ich mit 25 Burnout hatte. Oder eine Vorstufe von Burnout oder 26 war ich gerade.
Bei mir hat es dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, fickt euch alle und bin halt absolut mit Stolz in die asoziale Randgruppe und gegen alles halt gewesen und habe dann auch dieses Selbstzerstörerische aber auch mit an den Tag gelegt, bis hin zum Exzess, sage ich mal. Aber eigentlich war das ganz viel auch Verzweiflung. Und so eine Trotzreaktion.
Ja, klar, total. Es ist ja auf jeden Fall.
Wenn ihr mich nicht so wollt, wie ich bin, dann fickt euch alle und wir stecken den Laden an und ich bringe noch einen Kanister Benzin mit, so ungefähr. Aber eigentlich hätte man gern seinen Platz gefunden in der Welt und hat aber dann gemerkt, ja, in dieser Welt habe ich keinen Platz und ich will da auch gar keinen Platz.
Ja.
Heute wissen wir es besser. Wir machen uns die Welt alles selber, ne?
Ja. Voll. Voll.
Ich musste halt deswegen selbstständig werden.
Ich auch.
Das ging gar nicht anders, ja?
Ja.
Und habe mir mein eigenes Ding gebaut. Und dann wird es doch alles wesentlich erträglicher. Und dann bist du auch in dem Bereich, finde ich, ganz wichtig, wo die Selbstverantwortung anfängt. Weil ich kann mehr verdienen, ich kann weniger verdienen, ich kann Schulden machen, ich kann es lassen. Aber im Endeffekt muss ich für alles dann die Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und in diesem Angestelltenverhältnis, da hast du halt immer diesen reichen Unternehmer als Hassgegner, der dein Chef ist.
Ja.
Und bist nur so ein Sklave, so ein Opfer irgendwie. Und damit bin ich halt überhaupt nicht klargekommen. Ich konnte damit gar keinen Frieden machen.
Ich auch nicht, Alex. Absolut nicht.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Aber
auf jeden Fall.
Ich fand es einfach mega.
Total, ja. Und auch super wichtig. Ich finde es total wichtig, weil ich da tatsächlich noch einhaken möchte, was mir total auch die Augen geöffnet hat. Ich habe letztes Jahr ein ganz cooles Buch gelesen über Hochsensibilität. Ah. Und das war für mich auch so ein, okay, krass, jetzt verstehe ich, was in Anführungszeichen mit mir los ist. Mhm. Und das wiederum hat auch wieder was damit zu tun mit meinem Glaubenssatz, der jetzt wieder hochkam am Wochenende.
Ja.
Auch mit einfach so mit diesem Thema, ich bin nicht wichtig und ich werde nicht so akzeptiert und geliebt, wie ich bin. Also das war halt in meiner Kindheit, Jugend einfach ein Riesenthema. Und ich will hier aber ganz klar auch dazu sagen, dass ich hier keinem Vorwürfe mache, sondern dass es einfach nur wieder hochkam und für mich so das erste Mal wirklich so, ja, ganz, ganz bewusst ich dahin gefühlt habe und diesen Schmerz halt einfach auch mal zugelassen habe. Und für mich heißt Schmerz zulassen auch einfach akzeptieren, so wie es war. Und das habe ich total lange verdrängt. Also ich habe ja unheimlich viel aufgearbeitet und gemacht und getan, aber ich habe immer das Gefühl, manche Dinge, die kommen immer erst dann, wenn du gerade bereit dazu bist.
Ja.
Und ich arbeite da immer voll gerne mit so einer Frau, die macht so systemische Familienaufstellungen, aber nicht mit Menschen, sondern mit Schuhen.
Mhm.
Und mit der bin ich da halt rangegangen und dann kam das Thema
halt. Ja, macht's halt einfacher, ne? Brauchst du nicht eine Gruppe von so und so vielen Leuten.
Ja, und ich finde es auch viel schöner, weil es viel intimer ist. Ich habe auch schon aufgestellt mit Menschen und
das bringt halt auch jeder ein bisschen was von sich wieder mit rein.
Ja.
Der Schuh bleibt neutral.
Ja, erstens das und zweitens ist es wirklich auch, also ich merke immer wieder, ich bin selber jetzt nicht so der Gruppentyp. Ich rede unheimlich gerne mit jemandem, aber ich rede lieber mit einer Person. Und ich glaube, das ist auch wieder das Hochsensibilitätsding, weil ich mich unheimlich schlecht, also ich mittlerweile kann ich mich total gut abgrenzen, aber wenn zum Beispiel in einer Gruppe von vielen Leuten mehrere Leute sich unterhalten, dann kann ich mich schon nicht mehr konzentrieren, weil das zu viele Reize für mich sind.
Ist, glaube ich, normal und das hat ja auch wieder was mit Quantität oder Qualität zu tun. Es kann bei einer gewissen Quantität einfach nicht die gleiche Qualität haben.
Ja.
Oder?
Ja, also bei den Aufstellungen kommt es schon auf die Gruppe an. Es gibt das schon auch mit, zum Beispiel nur mit 15 Leuten und dann hast du halt ein Wochenende, wo diese Gruppe nur zusammen ist.
Kenne ich.
Und das war schon auch gut. Also da habe ich, glaube ich, so meine krasseste Aufstellung auch gemacht, einfach weil das auch so eine sichere Gruppe war. Und
im Nachhinein merkt man dann halt auch, dass die Leute nicht zufällig zusammengekommen sind.
Ja, voll.
Was mir nochmal aufgefallen ist, wo du jetzt sagen wolltest, oder wo du gesagt hast, du willst ja keinem Vorwürfe machen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, egal wie oft du deinen Partner wechselst oder du wegziehst oder was auch immer, die Monster unter dem Bett bleiben immer deine und immer die gleichen. Und es wird einfach der Tag kommen, wann es sich getraut, sich wieder zu zeigen. Und der andere ist dann eigentlich nur eine Projektionsfläche und kann da gar nichts dafür. Natürlich ist dasselbe Spiel dann wieder umgekehrt genauso. Von daher ist es dann schon manchmal auch so, es sind ja auch die richtigen Menschen miteinander zusammen und verbringen die Zeit miteinander. Das gibt schon alles immer rückwirkend gesehen einen Sinn. Aber was du gemeint hast, ist wirklich einfach, deine Prozesse können dann raus, wenn du die richtige Situation hast und den richtigen Gegenüber hast. Und dann könnte man es auch wieder als Chance sehen.
Ja.
Und als man ist dem anderen dankbar. Aber im Gegensatz kommt genau wieder das Ding, ja, man möchte ja niemanden verletzen. Und oft ist ja dann so Angriff, Verteidigung und dann geht es in einen Streit. es ist einfach die komplett falsche Ebene wieder, weil der Kopf sich reindrängt, der will das damit erlösen und weghaben oder irgendwie Ordnung reinbringen und dann geht es um Schuld oder was weiß ich was. Und das ist halt genau. So, da hatten wir jetzt mal kurz ein technisches Problem. Da ist das Internet abgestürzt. Geht jetzt aber gleich im Anschluss weiter. Mir war wichtig, einfach zu sagen, dass wenn du Menschen in deinem Leben hast und umso näher die dir Menschen sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder mal eine Zwiebelschale wegmachen kannst und kannst das Monster unter deinem Bett angucken und hast ein Gegenüber, wo das alles zugelassen werden kann, dass da das Monster mal wieder rausgeholt wird und er dir einfach den Trigger gibt dazu. Ja. Das Blöde ist halt oft, dass es dann, der Kopf will das wegmachen, will es lösen und dann geht es in Angriff und Verteidigung. Aber eigentlich ist das was ganz Intimes, was Kostbares. Und da geht es gar nicht drum, dass der andere für irgendwas Schuld hat, sondern man könnte fast sogar sagen, man kann dankbar sein, dass man jemand in seinem Leben hat, der einen in diese Prozesse reinbringt. Weil es sind ja deine Glaubenssätze, es sind ja deine Schmerzen, um mal wieder zu dem Schmerz zu kommen, der dann gesehen werden darf.
Ja, genau das.
Du sagtest nämlich, du willst niemanden Vorwurf machen. Das ist auch wieder komplett die verdrehte Welt. Eigentlich passiert da was sehr Wertvolles, wenn wir sehen könnten, wie es ist. Und in unserer Welt so muss das alles weggemacht werden, totgeschwiegen werden, oder einfach nur einer muss Recht haben oder was auch immer da draus entsteht. Aber eigentlich ist es spirituell oder Heilung.
Es ist gut, dass es so war, wie es war.
Na?
Ja, was ich auch meinte mit dem, ich will niemandem einen Vorwurf machen, weil das einfach, man versteht das schnell so, wenn man, also weil ich auch gesagt habe, ne, es ging halt um diesen Glaubenssatz, den ich schon als Kind halt entwickelt habe, mit dem ich bin nicht wichtig und ich werde nicht so gesehen und akzeptiert, wie ich bin. Ich werfe das meinen Eltern nicht vor.
Ja.
Das meine ich damit einfach, weil ich heute einfach erstens genau weiß, meine Eltern haben immer alles gegeben, die haben ihr Bestes gegeben, gute Eltern zu sein und mega gut für mich zu sorgen, dass es vielleicht manchmal nicht das war, was ich eigentlich gebraucht hätte. So, das war halt so, aber das ist völlig okay, weil dadurch bin ich ja der Mensch geworden, der ich heute bin und dafür bin ich halt einfach unfassbar dankbar und deshalb will ich einfach sagen, ich mache da niemandem einen Vorwurf, weil ich weiß zum Beispiel, dass bevor ich angefangen habe, Therapie zu machen und bevor ich angefangen habe, das alles aufzuarbeiten, hatte ich schon super viele Vorwürfe. Da war ich oft vorwurfsvoll und gerade in der Zeit, in der ich auch noch so viel konsumiert habe, war ich schon oft noch in dieser, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so diese kindliche Haltung ist, dass man den Eltern immer noch die Vorwürfe macht, so du warst nie für mich da oder also mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel mehr ein, aber und aus der Vorwurfshaltung rauszugehen und zu sagen, hey, nur weil das früher so war, ist es aber heute nicht immer noch so und indem ich diesen Vorwurf loslasse und auflöse und heute in das Verzeihen gehe, und da reingehe, dass ich ja heute selber dafür verantwortlich bin, wie mein Leben heute ist und wie es mir auch heute geht. Das macht halt auch wieder unheimlich frei. Und das war für mich ein total krasser Befreiungsschlag oder auch, es war noch nicht mal ein Befreiungsschlag, es war eher eine innere Befreiung.
Ja.
Erlösung.
Ich finde es schön, dass du das jetzt mal so angesprochen hast, weil das würde ich bei meiner Mutter genauso sehen oder bei meinem Vater, der einfach mit, als ich 3 war, weg ist. Und ich habe den auch als Erwachsener dann mal ausfindig gemacht und 2-mal einen Brief geschrieben und er hat nie geantwortet. Wie soll man sich da nicht im Stich gelassen fühlen?
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass wir Menschen so groß sind, und dass, wenn wir eigentlich sind, wer wir sind und damit mal so umgehen, wie das, was menschlich wäre, ist das alles überhaupt kein Problem, welches Drama du in deinem Leben hast, weil im Endeffekt ist dann einfach nur eine Selbsterkenntnis und Verantwortung übernehmen als erwachsener Mensch und dieses Monster unter dem Bett angucken, ja, da ist keiner dran schuld, weil es ist dein Monster. Natürlich gibt's Trigger und in jeder Kindheit läuft irgendwas falsch. Manche sind zu viel behütet, die haben Helikoptereltern, andere fehlt ein Elternteil oder scheißegal, es geht niemals drum, irgendjemand Vorwürfe zu machen oder es geht auch nicht um Schuld, weil da gibt's keinen Ausweg. Da ist auch keine Heilung. Das ist einfach nur Verzweiflung und Trotz und Schmerz. Und wenn man die Ebene verlassen will, geht's nur über die Selbstverantwortung und dann sind's deine Glaubenssätze, deine Gefühle und die anderen haben uns eigentlich bestenfalls nur gedient, um für unsere Bewusstwerdung.
Ja.
Ist jetzt sehr hochtrabend, aber ich glaube, genau da sollte es hingehen, dass das gar nicht mehr hochtrabend ist, sondern dass wir lernen, dass das einfach das Leben ist, Menschsein.
Ja. Total.
Also ich merke heute schon, dass da wieder ein paar Sachen hätte ich so gar nicht kommen sehen, wo es wirklich darum geht, wie verdreht unsere Welt ist. Sie ist teilweise komplett auf den Kopf gestellt.
Ja.
Und durch das, dass hier das so pervers ist, ich meine, man muss ja nur zurückgucken, wie sind unsere Eltern erzogen worden und die Eltern davor. Vielleicht sind wir jetzt so die erste Generation, die wirklich eine echte Chance auf Selbstbefreiung und Selbstbestimmtheit haben.
Absolut. Also der Meinung bin ich tatsächlich auch sehr, weil wenn ich so sehe, wie auch die Generationen jetzt nach mir sind, die jetzt so nachkommen, die jungen Leute, die sind ja noch mal anders als ich. Und ich finde es so spannend, weil ich so oft denke, Wahnsinn, wie anders die schon sind. Und dann denke ich aber auch, das ist so Wahnsinn, wenn du dir überlegst, wie weit die zum Beispiel von der Generation weg sind, die damals die Nachkriegsgeneration war. Die Generation, die wo Männer keine Gefühle haben durften und Frauen haben in die Küche gehört und
die mussten noch mehr funktionieren.
Ja, genau. Und die haben ja eigentlich, die mussten ja eigentlich nur funktionieren, weil die ja wirklich noch erleben mussten, was es heißt, wenn du einfach gar keine Zeit hast, dich um deine, ich sag jetzt mal, persönlichen Probleme zu kümmern, weil Deutschland war ein Trümmerfeld. Es ging einfach nur ums Überleben. Es ging darum, wie kann ich mein Zuhause wieder aufbauen? Wie kriegen wir es hin, weiterzumachen, obwohl die Hälfte der Familie vielleicht im Krieg gestorben ist oder vielleicht sogar noch viel mehr? Und
ich meine, vielleicht gibt es ja auch so kollektive Programme, die dann auch von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Absolut.
Und vielleicht sollte man auch unserem eigenen Ego dann wiederum keinen Vorwurf draus machen, dass es noch das Programm am Laufen hat. Wo ist der Feind? Wie halte ich dich am Leben? Was musst du jetzt machen, damit du gut durchkommst? Heute ist es halt nicht mehr so gefährlich. Das Gefährlichste, was wir machen, ist Autofahren oder Zigaretten rauchen. Ja, das ist alles so. Das ist ja nichts, was du nicht, das kannst du auch lassen oder kannst es bewusst machen. Diese ganzen Gefahren gibt es ja gar nicht mehr.
Nee, aber das Kollektiv, also es gibt definitiv, also das ist ja auch der Ansatz der systemischen Therapie, dass du von Generation zu Generation ungelöste Traumata weiter vererbst.
Und dann ist es vielleicht jetzt unsere Aufgabe, so einen Podcast zu machen oder Arbeiten zu machen, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, du bist nicht zu viel und zu heftig und ihr braucht auch euren Kindern kein Ritalin geben, weil er einfach zu viel ist. Der ist nicht zu viel. Erklärt ihm, dass er gut so ist, wie er ist. Ja. Gebt ihm dadurch Sicherheit, dass du das mit ihm aushältst.
Ja.
Und vielleicht kommt da auch der Tag, wo er sich wieder beruhigt, weil er da durchgehen durfte.
Ja.
da geht es eigentlich noch um viel mehr, wie einfach nur mit Drogen aufhören oder so, sondern ja, ist schon wieder richtig deep, unser Gespräch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch so krass, dass du das gerade gesagt hast mit dem Ritalin. Eine Bekannte von mir hat letztens auch gesagt, sie findet es total interessant zu hören, wenn Eltern so darüber reden mit, die Kinder kriegen jetzt Ritalin, weil die haben ADHS und die sind so aufgedreht. Als sie ein Kind war, gab es diese Diagnose noch gar nicht. Und ja, wenn sie ihre Mutter fragt, wie war denn meine Kindheit, dann sagt die Mutter immer, es war sehr viel. Wir haben immer sehr viel gemacht und es war auch oft anstrengend, aber so war es eben. Und es war auch okay so.
Ja.
Und wo ich heute so dachte, wie schön. Und heute wird man sagen, das Kind hat ADHS und braucht einen Psychologe und Ritalin und keine Ahnung was alles. Und bei denen war es einfach so und es war okay. Ich meine, klar, natürlich, die hatte auch eine Mutter, die damit gut klarkam. Und die haben ihre Tochter da auch echt, glaube ich, richtig gut unterstützt. Wenn ich sehe, was die heute macht und wie erfolgreich die ist in dem, was sie tut. Wow, das ist richtig, richtig geil. Also, wo ich auch immer denke, es ist wahnsinnig schön, dass sie einfach auch Eltern hatte, die das einfach auch so unterstützt haben.
Es ist halt nicht der leichtere Weg. Und da haben wir auch nicht beigebracht bekommen, dass das normal ist. Ja. Und wir nähern uns jetzt dem an, mit unserem Schmerz zu leben und mit unserer Euphorie zu leben und mit unserem zu viel sein zu leben, weil es ist eigentlich gar nicht zu viel.
Ja,
ja, man hat sich nur gedacht oder die Welt so wahrgenommen, als würde das da nicht reinpassen. War sicherlich auch ein Stück weit so, aber wir sind ja jetzt die Erwachsenen und wir gestalten uns halt die Welt selbst. Ist vielleicht auch wieder super interessant. Ich habe da Kontakt mit der Barbara von der Gruppe Eltern suchtkranker Kinder. Da haben wir auch demnächst ein Online-Meeting, wo ich quasi der Gast bin und Eltern Fragen mir stellen können.
Und ach, cool.
Super spannend. Ich glaube, es ist nächsten Mittwoch, wo wir in dieses Elternmeeting da reingehen und ja, die mich quasi eingeladen haben, um mir Fragen zu stellen. Und da ist halt auch so dieses Ding, es gibt halt das Ding mit dem Schuld und was habe ich falsch gemacht und im Grunde genommen müssen wir, glaube ich, einfach auch die Eltern dann erstmal akzeptieren. Es hat eigentlich gar keiner was falsch gemacht. Wir haben nicht gelernt, mit den Herausforderungen des Menschseins umzugehen. Und es, wenn du dich auf der Ebene mit falsch und Schuld beschäftigst, ob du jetzt Eltern bist oder ob du jetzt selber denkst, ich bin zu viel, zu heftig oder die Kleinen kriegen jetzt das Ritalin, damit sie halt abgeflacht werden oder so. Das ist halt alles das Kranke. Und wieder bei deinem ist so zu nehmen, wie es ist im Jetzt, ist erstmal der erste Schritt raus aus diesem Wahnsinn.
Ja.
Von jeder Position her gesehen. Und wir müssen ganz, ganz dolle damit aufhören, die Schuld zu suchen. Oder auch Verantwortung für andere. Also die, wenn dein Sohn 25 ist und ballert sich weg, ja, irgendwann muss er die Verantwortung selber lernen. Und wenn du als Elternteil aufhörst, die Verantwortung für ihn zu übernehmen, hat er auch die Chance, vielleicht hart aufzuschlagen, um dann doch die Verantwortung für sich zu übernehmen. So, es muss halt wirklich jeder bei sich bleiben. So wie du auch vorhin gesagt hast, dein Prozess jetzt am Wochenende, ne? Du willst da keinen Vorwurf machen oder so. Das ist genau, es ist dein Prozess. Und wir können uns nur dankbar sein für die Begegnungen im Leben, dass wir halt ein Gegenüber haben. Wären wir allein, wäre das auch mit den Prozessen ein bisschen schwierig.
Ja, klar. Du würdest die meisten, glaube ich, gar nicht merken. Weil man im Endeffekt merkt man sie ja erst im Zusammenleben mit anderen Menschen, weil die anderen Menschen dir diese Trigger spiegeln. Ja erst spiegeln können. Genau das, ja.
Ja. Und ja, jetzt da, um die Eltern dann nochmal mit reinzunehmen, so, vielleicht ist es wirklich das ganze Ding, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo wir wirklich mal neu uns Gedanken machen müssen, was es bedeutet, Mensch zu sein und was vielleicht einfach sein darf, was wir uns einfach erstmal angucken wollen und wenn es Schmerz ist und wenn es Trauer ist, weil das Perversere wäre, es wegzumachen.
Ja, absolut. Aber es ist schon spannend, wie man, also ich finde es auch mit das Perversere ist, das wegzumachen, absolut zutreffend. Nur was ich auch super, also oder wichtig finde, ist, ich hatte nie das Gefühl, dass ich das, während ich so viel konsumiert habe, wirklich aktiv getan habe.
Mhm. Ja, man ist halt sehr abgelenkt, ne?
Genau, man ist halt so in diesem Konsum drin, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, dass es mir so schlecht geht, dass ich deshalb konsumiere, sondern mir ist erst, als ich aufgehört habe zu konsumieren, habe ich erst gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht.
Das ist ja das Tückische an den Drogen, dass die dir halt eine Scheinwelt und was komplett anderes und das noch sehr intensiv halt vorgaukeln. Ne?
Ja, total. Ich weiß auch noch so gut, dass ich, also gerade auch mit dem Schmerz und dann Schmerz zulassen, ich habe mich damals von meinem damaligen Freund getrennt und habe mich getrennt, weil ich in der Beziehung angefangen habe, regelmäßig zu kiffen, weil es mir mit der Beziehung nicht mehr gut ging, habe dann danach aber weiter gekifft und habe auch trotzdem am Wochenende noch weiter halt auf allen anderen Drogen gefeiert. Ja. Und so ein Dreivierteljahr später habe ich das erste Mal mit allem aufgehört. Und als ich mich getrennt habe, war ich total erleichtert und mir ging es total gut. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, boah, mir ist voll die Last von den Schultern gefallen und es war die beste Entscheidung. Und als ich dann aufgehört habe mit allem, kam plötzlich diese ganze Trennung wieder hoch. Und ich habe so richtig gemerkt, dass ich die überhaupt nicht verarbeitet habe. Und habe dann wochenlang jeden Tag Tagebuch geschrieben und diese Trennung einfach nochmal verarbeitet. Und das war total irre.
Und da sind wir wieder bei dem, genau die zwei Themen, ne? Aufhören und Schmerz.
Ja.
Das Aufhören ist vielleicht einfach nur der Anfang und der Prozess, wo dann kommt nach dem Aufhören, ist dann das echte Leben und genau das, was mit dir zu tun hat und was dich dann auch wiederum weiterbringt.
Absolut.
Ja. Vielleicht hast du ja Bock auch nochmal, weil ich habe ja noch meine Rauchen-Aufhör-Challenge zu machen und so.
Ja.
Und ich glaube, zum Thema, wie man aufhören kann, oder wir wollten vielleicht auch mal drüber reden, es gibt ja die verschiedensten Wege, können wir ja nochmal eine andere Sendung drüber machen, eine andere Episode.
Das machen wir sehr gerne. Ich habe nämlich viel recherchiert die letzten Wochen.
Ich weiß. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, das ist auch brandheiß das Thema, aber das mit dem Schmerz und was jetzt gerade so alles passiert, kam halt einfach echt mächtig zwischenrein. Ne?
Ja, das war auch gut so.
Ich muss jetzt auch selber dann nochmal, das war alles ja gar nicht so geplant, verarbeiten und mir auch gerne nochmal anhören, unser Gespräch. Wieder genial. Das hat mich einfach, man kommt da in so einen Prozess und es kommen dann Sachen irgendwie raus, ne? Wo es auch selber Klick macht. Und ich habe heute oft das Gefühl gehabt, dass ich mich total, wie soll ich sagen, erleichtert, so ein Gefühl von vieles, unter dem ich gelitten habe und auch noch nicht bei mir so richtig aufgelöst ist, stellt sich immer mehr raus, dass das halt alles doch absolut okay ist und dass ja, wir vielleicht einfach uns nur in einem großen Prozess so befinden und dass das voll gut ist.
Absolut. Alex, ich muss ganz kurz hier zwischengrätschen. Meine Tochter ist gerade
wach. Ich höre es im Hintergrund. Du, dann machen wir Schluss für heute Abend.
Ich sage einfach mal tau, tau, tau in die Runde.
Ja.
War ein ganz, ganz wundervolles Gespräch und ich düse schnell los.
Dann kümmere dich um dein Schnucki und wir wünschen auch euch draußen eine gute Nacht. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
So, ihr Lieben da draußen, wir werden auf jeden Fall da nächste Woche nochmal weitermachen. Wir sind gar nicht dazu gekommen. Jana hätte uns auch noch erzählt, wie das konkret war mit dem Zulassen vom Schmerz, wie sie das gemacht hat. Und ich denke, wir werden da nächste Woche die 20. Episode auch wieder gemeinsam machen. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und zuhört. Bis dahin alles Gute und ciao.